SR Info. Bilanz am Abend.
Rheinland-Pfalz bekommt einen neuen Ministerpräsidenten. Der heißt vermutlich Alexander Schweizer. Malu Dreyer hört auf, zum Bedauern vieler. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Erwartungen der deutschen Wirtschaft an die Asienreise von Wirtschaftsminister Habeck. Und sie laufen sich schon warm in Stuttgart. Das deutsche Team spielt ab 18 Uhr gegen Ungarn bei der Fußball-Europameisterschaft. Populär, klar in der Kommunikation, aber auch verletzlich. So wird die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer beschrieben, heute am Tag, an dem sie ihren Rückzug bekannt gegeben hat. Sie will im Juli ihr Amt niederlegen. Als Nachfolger hat sie Alexander Schweizer vorgeschlagen, ebenfalls SPD. Über ihre Beweggründe hat sie am frühen Nachmittag in einer Pressekonferenz mehr erzählt. Gernot Ludwig.
Ministerpräsidentin Dreyer hat ihren Rückzug damit begründet, dass ihr nach rund 11 Jahren im Amt die Kraft fehle, weiterzumachen.
Leider muss ich für mich einfach feststellen, dass diese Kraft endlich ist. Dass all das, was ich an mich an Anspruch stelle und was ich auch glaube, was man einbringen muss in ein solches Amt, dass ich diese Energie nicht mehr ganz so habe, wie ich sie einmal hatte.
Dreyer sagt, ihr Akku würde sich nicht mehr so schnell aufladen.
Wenn ich früher immer sehr viel Energie hatte und wusste, es war ein harter Tag, es ist eine harte Woche, ein harter Monat, dann wusste ich auch, einmal schlafen und dann ist es auch wieder gut. Und leider hat sich das sehr bei mir verändert.
Das habe sie besonders in den vergangenen Wochen des Europa- und des Kommunalwahlkampfs mit seinen vielen Terminen gemerkt. Deshalb sei in den vergangenen Wochen in ihr die Entscheidung gereift, das Amt abzugeben.
Ich gehe also mit schwerem Herzen, weil ich nicht amtsmüde bin. Ich gehe mit schwerem Herzen, weil ich mir eingestehen muss, dass meine Kraft nicht mehr ausreicht, um dem Anspruch und auch den Anspruch, den Bürger und Bürgerinnen an mich stellen können, gerecht zu werden.
Nachfolger der 63-jährigen Dreyer soll der 50-jährige Arbeits- und Sozialminister Schweizer werden.
Er hat alle Erfahrungen, die man braucht, um in ein solches Amt einzusteigen. Er hat viele unterschiedliche Positionen bereits erfolgreich begleitet. Und er hat auch eine Fähigkeit, Menschen anzusprechen, sie zu begeistern und sehr zielorientiert auch Ziele zu verfolgen.
Der Betroffene selbst, also Schweizer, sagte, dass der heutige Tag für ihn ein sehr emotionaler sei.
Für einen rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten ist das etwas, was nicht so oft vorkommt, dass es Wechsel an der Spitze von Regierung und auch Partei kommt. Und wenn wir das machen, dann machen wir es so, wie wir es auch heute Ihnen zeigen. Gemeinsam, geschlossen. Und vor allem freundschaftlich.
Wer Schweizer als Arbeits- und Sozialminister folgen soll, ist noch unklar. Eine Kabinettsumbildung in der Ampel aus SPD, Grünen und FDP ist laut Schweizer nicht geplant.
Ich stehe für diese Koalition und ich stehe auch politisch hinter dieser Koalition. Ich möchte sie nicht nur fortsetzen, sondern ich möchte, dass wir weiter so arbeiten, dass wir im Jahre 2026 vor die Wählerinnen und Wähler treten können und sagen, wir möchten in dieser Regierungskonstellation gerne auch weitermachen.
Die Wahl von Alexander Schweizer zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz soll voraussichtlich am 10. Juli im Landtag stattfinden.
Alexander Schweizer soll kommen. Malu Dreyer geht, sie hört nach gut 11 Jahren als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz auf. Das hat auch im Saarland für Bedauern gesorgt, wie Florian Mayer berichtet.
Mit einer emotionalen Nachricht auf Instagram verabschiedete die saarländische Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Rehlinger ihre Zitat Freundin Malu Dreyer. Sie habe mit Herz und Verstand unaufgeregt und durchdacht die Geschicke von Rheinland-Pfalz geleitet. Sie bedauere es, künftig nicht mehr mit Dreyer auf der Ebene der Ministerpräsidenten zusammenzuarbeiten. Dreyers Posten soll der aktuelle rheinland-pfälzische Arbeits- und Sozialminister Schweizer übernehmen. Rehlinger deutete an, dass es mit ihm bei der traditionell engen Zusammenarbeit zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz bleiben soll. Bereits bei Themen wie dem Strukturwandel und dem Arbeitsmarkt habe es mit Schweizer eine enge Zusammenarbeit gegeben.
Heute hat die EU-Kommission blaue Briefe verschickt. Brüssel will Defizitverfahren gegen 7 Länder eröffnen, weil die gegen die europäischen Schuldenregeln verstoßen. Frankreich, Italien, Belgien, Ungarn, Malta, Polen und die Slowakei. Jakob Mayer berichtet.
Vor einigen Jahren hat sich Brüssel noch geweigert, trotz zu hoher Neuverschuldung ein Defizitverfahren gegen Frankreich einzuleiten. Der damalige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker rechtfertigte das Nichtstun mit der nicht für alle nachvollziehbaren Begründung, weil es eben Frankreich sei. Also ein einflussreicher und wirtschaftsstarker Mitgliedstaat. Der durchlebt gerade politisch turbulente Zeiten. Präsident Emmanuel Macron hat nach der Schlappe seiner Partei bei der Europawahl Parlamentsneuwahlen für Ende des Monats angesetzt. Laut Umfragen könnten die Rechtspopulisten von Marine Le Pen gewinnen. Aber darauf nimmt Brüssel jetzt keine Rücksicht mehr. Die Kommission bereitet Strafverfahren gegen Frankreich, Italien und 5 weitere Staaten vor. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni erklärt: Was wir heute vorstellen, ist der erste Schritt einer Entscheidung, die in den kommenden Wochen getroffen wird. Und das war so erwartet worden. Das ist keine Überraschung. Und gleichzeitig stellen wir auch fest, dass Frankreich nicht länger wirtschaftliche Ungleichgewichte aufweist, was ja auch eine beruhigende Nachricht ist. Neben Frankreich und Italien weisen auch Polen, Belgien, Ungarn, Malta und die Slowakei zu große Haushaltslöcher auf, die aus Sicht der Kommission Strafverfahren rechtfertigen. Gemäß den europäischen Schuldenregeln dürfen die Gesamtschulden eines Landes nicht über 60% des Bruttoinlandsprodukts liegen. Die Neuverschuldung darf 3% nicht überschreiten. Frankreich reißt die Latte deutlich. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wies im vergangenen Jahr ein Defizit von 5,5% auf. Im Juli müssen die EU-Finanzministerinnen und Minister die Kommissionsempfehlung billigen, Verfahren einzuleiten. Im November macht Brüssel Vorschläge, wie schnell das Defizit gesenkt werden soll. Den 7 verwandten Staaten drohen im äußersten Fall Geldbußen. Solche Sanktionen wurden bisher aber nie verhängt. Der stellvertretende Kommissionschef Valdis Dombrovskis betont: Meiner Ansicht nach ist es viel zu früh, über mögliche Strafen zu reden, weil wir jetzt zunächst die ersten Schritte einleiten. Die europäischen Schuldenregeln waren wegen der Corona-Pandemie und wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine fast 4 Jahre lang ausgesetzt. Seit Ende April gilt der reformierte EU-Stabilitätspakt. Demnach legt die Kommission mit den Staaten individuelle Pfade für den Schuldenabbau fest. Die Länder bekommen mehr Zeit, wenn sie Pläne für Reformen und Investitionen vorlegen. Der zuständige Kommissar Gentiloni nennt die neuen Schuldenregeln eine gute Grundlage. Und das gilt seiner Ansicht nach auch für wirtschaftlich schwierige Zeiten. Sich Regeln zu geben, bedeutet ja nicht, auf übertriebenes Sparen hinzuarbeiten, also in einer Rezessionsphase die haushaltspolitischen Maßnahmen noch anzuziehen. So etwas ist vor vielen Jahren passiert und das sollten wir nicht wiederholen. Deutschland hat mit einer Defizitquote von 2,5% im vergangenen Jahr kein Verfahren zu befürchten, wird aber von der Kommission wegen unzureichender Investitionen kritisiert. Die Bundesregierung habe zwar einige Maßnahmen zur Investitionsförderung ergriffen, die reichten aber nicht und hätten bisher nicht zu wesentlichen Fortschritten geführt. Der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Markus Ferber, begrüßt, dass die Kommission Defizitverfahren vorbereitet. Das zeige, dass sie auch unbequeme Entscheidungen fällen könne. Nach Ansicht des Grünen-Abgeordneten Rasmus Andresen hemmen die neuen Fiskalregeln Investitionen, anstatt sie zu fördern.
Währenddessen ist Wirtschaftsminister Habeck unterwegs nach Ostasien. Mit einer Delegation aus Bundestagsabgeordneten und Unternehmensvertretern reist er heute erstmal nach Südkorea. Das Land ist immerhin zweitwichtigster Exportmarkt in Asien. Außerdem ist Südkorea wichtiger asiatischer Partner bei der Unterstützung der Ukraine. Am Freitag geht's dann weiter nach China und das dürfte politisch die deutlich heiklere Station sein. Immerhin versucht die Bundesregierung im Rahmen ihrer China-Strategie den Balanceakt. Einerseits gute Beziehungen pflegen, die Interessen deutscher Firmen berücksichtigen, aber andererseits Abhängigkeiten von China herunterfahren. Ich habe mit Volker Dreyer gesprochen. Er ist Bereichsleiter internationale Märkte bei der Industrie- und Handelskammer und Mitglied im Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft. Laut China-Strategie der Bundesregierung ist das Land zurzeit Partner, Wettbewerber und Systemrivale gleichzeitig. Was ist denn China zurzeit für deutsche Unternehmen?
Für deutsche Unternehmen ist es erstmal ein großer Standort, an dem investiert wurde in der Vergangenheit und mit dem auch viel gehandelt wird. China ist jetzt zwar gleich auf, aber immer noch mit der Nasenlänge voraus vor den USA als wichtigster Handelspartner Deutschlands. Wir haben 5.200 Unternehmen, die dort tätig sind. Die beschäftigen auch über 1 Million Chinesinnen und Chinesen. Wir müssen schauen, wo sind denn Aspekte der Zusammenarbeit. Die Diskussion um die China-Strategie hat mehr das Gegeneinander betont, das Abgrenzen. Wir haben aber auch Themen der Zusammenarbeit und Herr Habeck wird auch ein Thema mitnehmen. Das ist der Klima- und Transformationsdialog. Klimaschutz und CO2-Reduktion weltweit wird es nur geben, wenn China mit an Bord ist. Und auch das muss mit Wirtschaft passieren. Da geht es um erneuerbare Energien, da geht es um die Herstellung von Produkten, die mit sauberer Energie hergestellt werden. Und da hat auch Deutschland viel Technologie zu bieten. Und deshalb sind wir dankbar, dass Herr Habeck dieses Thema, den ersten Klima- und Transformationsdialog, auch im Rahmen seiner Reise in Angriff nehmen wird mit den politischen Stellen in China.
Sie haben gesagt, im Rahmen der China-Strategie wird das Gegeneinander besonders betont. Es ist ja so, die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor ziemlich verwoben mit der chinesischen Wirtschaft, haben Sie gerade ausgeführt, allem die Risking zum Trotz. Als wie schwierig bewerten denn die Unternehmen, die Sie vertreten, mit denen Sie Kontakt haben, diese Gratwanderung zwischen unabhängiger machen von China wegen der politischen Schwierigkeiten und komplette Abschottung aber vermeiden?
China ist kein einfacher Markt. Wenn die Unternehmen es aber geschafft haben, machen sie unter dem Strich, davon konnte ich mich letzte Woche wieder in der Diskussion mit Mitgliedern der Deutschen Handelskammer in China überzeugen, machen sie unter dem Strich doch ganz gute Geschäfte. Und die Anzahl der Unternehmen, der Bestand an Investitionen, der aufgebaut wurde und die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in China sind ja beredte Zeugnisse von diesem Sachverhalt. Also China ist ein wichtiger Markt und es kann nicht nur um ein De-Risking in Bezug auf China-Geschäft gehen, also anderswo Geschäfte machen zu Lasten der Geschäfte in China, sondern es gibt auch viele Unternehmen, die sagen, ich muss meine Wertschöpfung, mein Footprint sozusagen vertiefen und erhöhen in China, um den Markt noch besser bearbeiten zu können. Und da fangen aber auch die Probleme an. China ist nicht beim internationalen Abkommen der öffentlichen Beschaffung beigetreten, genauso wie die Vereinigten Staaten das nicht sind. Und deshalb kommen häufig deutsche Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen in China unter die Räder. Der Marktzugang ist noch nicht so, wie wir ihn andererseits in der Europäischen Union anderen ausländischen Unternehmen anbieten. Also solche Probleme anzusprechen, dafür ist diese Reise ein willkommener Anlass und das erwarten wir aber auch von einem Wirtschaftsminister.
Das Stichwort Marktzugang haben Sie gerade genannt. Die EU hat Strafzölle gegen China angekündigt auf E-Autos. Das wird eine Belastung sein, oder?
Das ist eine Belastung, gerade als Exportnation. Also wir setzen darauf, einen multilateralen, von vielen Seiten begrüßten Ansatz zu haben, indem wir einen Prozess haben für eine stärkere Öffnung von Märkten. Strafzölle ist das Gegenteil dessen. Hier war auch nicht jeder in der Bundesregierung erfreut über diese Entscheidung der Europäischen Kommission. Das haben wir jetzt aber nun mal. Also wird es auch darauf ankommen, dass der Wirtschaftsminister die richtigen Worte gegenüber China findet, um die wiederum davon abzubringen, dass sie weitere Zölle auf andere Felder machen, was sie schon angekündigt haben. Also für ein exportoffenes und für ein handelsoffenes Land wie Deutschland ist eine Situation, wo der wichtigste Handelspartner mit uns in eine Spirale möglicherweise tritt, eines immer größeren Schraubens am Thema Protektionismus, keine gute Entwicklung. Umso mehr setzen wir auf diese Reise und darauf, dass China ja auch etwas davon hat, dass so viele deutsche Unternehmen vor Ort sind und für Beschäftigung in China sorgen.
Andererseits dürfte es doch unter Ihren Mitgliedsunternehmen auch einige geben, die sich Sorgen machen angesichts der, also wenn man gerade mal über E-Autos spricht, angesichts der möglicherweise demnächst sehr, sehr großen Menge an billigen E-Autos, die nach Europa und nach Deutschland kommen. Das heißt, dass da irgendwas getan werden muss, um deutsche Unternehmen, sagen wir mal, mehr Möglichkeiten zu geben. Das müsste doch eigentlich so eher in deren Sinne sein.
Es ist schon interessant, dass der Verband der deutschen Automobilwirtschaft sich gegen diese Strafzölle seitens der EU-Kommission ausgesprochen hat. Das hat den Grund, dass sehr viele deutsche Automobilhersteller dort tätig sind und andererseits auch viele Zulieferunternehmen in China produzieren lassen. Und sie liefern nicht nur an deutsche Hersteller, sondern sie liefern auch mit ihren Vorleistungen an chinesische Hersteller. Also sie sind auch betroffen von der Erhebung der Strafzölle, weil solche Produkte werden auch durchaus in der Europäischen Union geliefert. Also das ist für uns aber gar nicht der wichtigste Punkt. Der Schutz der eigenen Wirtschaft mit protektionistischen Maßnahmen hat noch ganz selten in der Geschichte der Weltwirtschaft dazu geführt, dass es einer Seite oder besser noch beiden Seiten längerfristig besser ging.
Zur Asienreise des Wirtschaftsministers Volker Dreyer von der Deutschen Industrie- und Handelskammer im Interview mit der SR-Info-Bilanz am Abend. Die Europawahlen, der Rechtsruck bei den Wahlen, haben nochmal hellhörig gemacht. Der Eindruck verstärkt sich, dass sich allgemeine Unzufriedenheit breit gemacht hat. Das ist auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage unter mehr als 3000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Saarland. Durchgeführt hat sie die Arbeitskammer des Saarlandes für ihren Jahresbericht. Patrick Wirmer hat ihn gelesen und ich habe ihn gefragt, wie die Arbeitskammer die derzeitige Stimmung unter den Beschäftigten beschreibt.
Ja, das ist auf jeden Fall auch Teil dieses Jahresberichts, der heute der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger auch vorgelegt worden ist. Ich habe es mir hier in der Hand, das ist 400 Seiten, das ist schon ziemlich dicker Wälzer. Und ein großer Teil geht eben auch um diese Stimmung und vor allen Dingen um die Frage, wie denn auch dieses Gefühl der sozialen Ungerechtigkeit, wie sich das denn auch auf das Thema Demokratie auswirkt. Es gibt da ganz klare statistische Zusammenhänge zwischen Armut und Unzufriedenheit, etwa mit politischen Parteien oder mit Staatseinrichtungen wie der Polizei. Armut beginnt hier übrigens bei 1.400 bis 1.600 Euro netto. Das sieht man dann auch zum Beispiel an Zahlen. Hier 37% der Reicheren, die misstrauen den Parteien. Und bei den dauerhaft Armen, da sind es schon rund 56%, also deutlich mehr. Und diese soziale Ungerechtigkeit, also dieses Gefühl vor allem, das zersetzt auch die Demokratie. Und das zeigt sich dann auch in den Wahlerfolgen etwa für die AfD. So sieht es jedenfalls die Arbeitskammer. Und insgesamt zeigt dieser Jahresbericht schon ein recht düsteres Bild des Saarlandes, muss man sagen. Hohe Armutsquote, mittlerweile liegen wir da bei 19%, das ist Rekordniveau, schlechter Wohnbestand, die höchsten Wohnkosten in Deutschland und dann dazu auch noch viel Angst vor sozialem Abstieg und sozialer Ungleichheit. Da fällt es dann manchmal schwer, positiv nach vorne zu blicken.
Nun hatten wir ja tatsächlich auch einige negative Nachrichten in den letzten Monaten oder auch Jahren. An einigen Stellen hier im Saarland droht tatsächlich Stellenabbau, Stichwort Ford zum Beispiel. Treibt das die Beschäftigten um?
Ja, überraschenderweise ist das aber offenbar nicht die größte Angst der Saarländer. Nur 19% sorgen sich da etwa um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes, nur 23% insgesamt um die berufliche Zukunft. Das sind also relativ geringe Werte. Am größten ist da tatsächlich die Sorge, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wird und der soziale Kitt verloren geht. Und es gibt auch große Ängste um die wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen und die Folgen für den eigenen Lebensstandard, auch ein ganz wichtiges Thema.
Welche Lösungen schlägt dann die Arbeitskammer vor? Wie sehen die aus?
Ja, es ist ja ein richtiger Forderungskatalog, auch verbunden mit diesem Jahresbericht, der da heute Anke Rehlinger zugestellt worden ist. Da geht es um die ganze Palette der sozialpolitischen Themen. Förderung von sozialem Wohnungsbau etwa, Ausbau der Mobilität, gerade auch für ärmere Menschen, mehr Kita-Plätze, Zugang zu politischer Bildung, aber auch soziale und politische Mitbestimmung werden da aufgeführt. Das sind alles Themen, die natürlich seit Jahrzehnten immer wieder betont werden. Und offenbar hat sich da auch in den letzten Jahren nicht wirklich viel verändert, muss man sagen. Gerade auch die Armut, ich habe es ja eben gesagt, die hat ja immer weiter zugenommen. 19%, da liegen wir mittlerweile. Und da kann man natürlich auch fragen, ob da nicht auch die Landespolitik, seit 2 Jahren haben wir ja eine Partei mit dem Wörtchen sozial im Namen, sogar mit absoluter Mehrheit in Regierungsverantwortung. Also ob da die Landespolitik vielleicht auch nicht genug unternommen hat. Eine solche Kritik, die gab es aber heute von der Arbeitskammer nicht, auch auf konkrete Nachfrage, auch vielleicht, weil die Arbeitskammer dann traditionell doch eher SPD-nah ist. Aber immerhin gab es konkrete Forderungen der Kammer und auch einen Vorschlag, wie denn die Investitionen in den Sozialstaat finanziert werden sollen. Da fordert die Kammer unter anderem die Schuldenbremse nochmal zu überdenken. Da ist die Rede von der goldenen Regel, das heißt, es sollen auch wieder Investitionen in Bildung etwa möglich sein und auf der anderen Seite sollen dann auch eben Reiche und Superreiche noch mehr zur Kasse gebeten werden, um eben auch Ärmere zu unterstützen, konkret eben über Steuern, Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer, das sind hier die Stichworte.
SR-Reporter Patrick Wirmer über den Jahresbericht der Arbeitskammer des Saarlands. Die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben heute ihre Tagung in Saarbrücken auf dem Hallberg beendet. Die wichtigsten Ergebnisse fasst Max Friedrich zusammen.
Vor allem im Bereich Technik und Produktion wolle man noch effektiver zusammenarbeiten, sagt Kai Kniffke, Vorsitzender der ARD. Es sei nun klar, welche technischen Standards gelten und dadurch müsse man nicht alles neunmal machen. SR-Intendant Grasmück betonte, dass durch die engere Zusammenarbeit im Bereich Technik Freiraum und weitere Ressourcen geschaffen würden, die man dann wieder für das Programm einsetzen könne. Der SR werde dabei versuchen, das eigene Profil im Saarland zu erhalten. Ziel der Reformen ist es, Doppelstrukturen innerhalb der ARD abzubauen und das Angebot auf den digitalen Ausspielwegen zu stärken. Damit sollen auch jüngere Zielgruppen besser erreicht werden.
Es ist 6:10. Jetzt weitere Meldungen des Tages von Peter Weizmann.
Inmitten massiver Spannungen mit dem Westen weiten Russland und Nordkorea ihre Zusammenarbeit aus. Kreml-Chef Putin und Machthaber Kim Jong-un unterzeichneten in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein Abkommen für eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen ihren Ländern. Der Vertrag sieht nach offiziellen Angaben einen gegenseitigen Beistand im Falle einer Aggression gegen einen der beiden Staaten vor. Nach Einschätzung westlicher Staaten versorgt Nordkorea bereits jetzt die russische Armee mit Munition und Raketen für ihre Angriffe auf die Ukraine. Sie befürchten, dass die militärische Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten weiter ausgeweitet werden könnte. Der US-Konzern Amazon will weitere 10 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Wie das Unternehmen mitteilte, soll der Großteil des Geldes in Rechenzentren für Internetdienstleistungen fließen. Der kleinere Teil soll in den Ausbau von Logistik, Robotik sowie 2 neue Unternehmenszentralen investiert werden. Die deutsche Amazon-Belegschaft wird nach den Plänen bis Jahresende auf 40.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen. Im vergangenen Jahr waren es rund 36.000. Amazon hatte bereits vergangenen Monat bekannt gegeben, 7,8 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Bei Ford in St. Louis findet am 11. Juli eine Betriebsversammlung statt. Wie der Betriebsrat dem SR mitteilte, wird dann feststehen, wer mit einer Abfindung das Werk verlässt und wer bis 2032 weiterarbeitet. Im Fordwerk in Valencia sollen dagegen weitere 1.600 Beschäftigte ihre Stelle verlieren. Valencia hatte vor 2 Jahren einen Bieterwettbewerb gegen St. Louis gewonnen. Dabei ging es um den Bau von Elektroautos. Diese sollen frühestens 2027 in Spanien hergestellt werden. In Mekka fordern extreme Temperaturen offenbar immer mehr Tote unter muslimischen Pilgern. Wie arabische Diplomaten jetzt mitteilten, stammen mindestens 600 der Verstorbenen bei der traditionellen Pilgerfahrt Hadsch aus Ägypten. Auch die neuen Fälle sind demnach auf die Hitze zurückzuführen. In Mekka herrschten zu Wochenbeginn Temperaturen von fast 52 Grad Celsius. Die saudischen Behörden riefen die Pilger dazu auf, Sonnenschirme zu tragen und genügend zu trinken.
Während Israels Armee wegen der dauernden Angriffe aus dem Libanon Vorbereitungen für einen möglichen Krieg dort trifft, teilt Ministerpräsident Netanyahu verbal aus. So sagt er, die Demonstranten, die gegen seine Regierung protestieren, repräsentierten nicht die Mehrheit der Israelis, die hinter den Soldaten stünden. Und auch die Spannungen zwischen den USA und Israel werden durch Äußerungen Netanyahus immer offensichtlicher. Und das ausgerechnet beim heiklen Thema Waffenlieferungen. Jan-Christoph Kitzler.
Wenn es noch eines Beweises bedürfte, dass die Beziehungen zwischen den USA und Israel auf einem historischen Tiefstand sind, dann muss man sich nur die offen hervortretenden Verstimmungen der letzten Stunden ansehen. Dabei war US-Außenminister Blinken gerade erst wieder zu Gesprächen in Israel, ebenso wie Amos Hochstein, der US-Vermittler für den Libanon. Und dennoch ging Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die USA frontal in einer Videobotschaft an.
It's inconceivable that in the past few months
Es ist unverständlich, dass die US-Regierung in den letzten Monaten Waffen und Munition für Israel zurückgehalten hat. Israel, Amerikas engster Verbündeter, kämpft für sein Leben gegen Iran und unsere anderen gemeinsamen Feinde. Außenminister Blinken hat mir versichert, dass die Regierung Tag und Nacht daran arbeitet, diesen Flaschenhals zu beseitigen. Und ich hoffe natürlich, dass das so ist. Es sollte so sein. Im Zweiten Weltkrieg hat Churchill den USA gesagt, gebt uns die Instrumente, wir machen den Job. Und ich sage, gebt uns die Instrumente und wir erledigen den Job viel schneller. Abgesehen von der Frage, ob es richtig ist, den Krieg gegen die Hamas mit dem Kampf gegen Nazi-Deutschland zu vergleichen, die USA sind mit Abstand der größte Waffenlieferant für Israel. Vor allem seit dem 7. Oktober wurden die Lieferungen noch einmal deutlich erhöht. US-Präsident Biden hatte im April zusätzliche Lieferungen im Wert von 15 Milliarden US-Dollar an Israel genehmigt, darunter zehntausende Stück Munition und Bomben. Die Verstimmung ist groß. Ein Treffen auf Regierungsebene an diesem Donnerstag, das sich mit der Bedrohung durch den Iran befassen sollte, haben die USA abgesagt. Die Spannungen fallen in eine Zeit, in der einerseits der Krieg in Gaza längst nicht zu Ende ist und andererseits eine Eskalation im Norden mit der Terrormiliz Hisbollah im Libanon droht. Israels Streitkräfte haben mitgeteilt, die Einsatzpläne für eine Offensive im Libanon seien beschlossen. Allerdings steht die politische Entscheidung noch aus. Amos Hochstein, der US-Vermittler, ist heute im Libanon im Bemühen um eine diplomatische Lösung.
Die umstrittene Verfassungsreform der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die erste Hürde genommen. Der Senat in Rom hat einen entsprechenden Gesetzentwurf der Rechtsregierung gebilligt. Darin ist vorgesehen, dass der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin künftig nicht mehr vom Staatspräsidenten mit der Bildung einer Regierung beauftragt wird, sondern direkt vom Volk für 5 Jahre gewählt wird. Die Postfaschistin Meloni selber sagt, sie wolle damit für mehr politische Stabilität sorgen. Unser ARD-Korrespondent in Rom, Jörg Seiselberg, findet diese Begründung nicht schlüssig. Hier sein Kommentar.
Melonis Verfassungsreform ist unsinnig und überflüssig. Um das zu beweisen, braucht es wenig. Ein Vergleich schon mit der jüngeren deutschen Geschichte reicht. Wie viele Bundeskanzler und Kanzlerinnen hat es seit Gründung der Bundesrepublik gegeben? In 75 Jahren gerade einmal 9, inklusive Amtsinhaber Olaf Scholz. Deutschland ist top in Sachen politischer Stabilität. Aber war deswegen ein Regierungschef nötig, der direkt gewählt wird, beim Wahlsieg Bonussitze bekommt und das Parlament auflösen darf, wie es Meloni will? Nein. Für eine stabile Demokratie hilft schon ein konstruktives Misstrauensvotum. Es braucht keinen starken Mann im Staat und schon gar nicht ein Parlament, das zum Bettvorleger degradiert wird. Bereits dieser kurze Blick über die Grenze entlarvt Melonis innenpolitische Rhetorik und verstärkt den Verdacht, dass es der Rechtsaußenregierungschefin um mehr geht. Die international so smart auftretende Meloni ist dabei, das Land zu verändern, nach rechts zu rücken. Sie hat das Bürgergeld abgeschafft, die Rechte homosexueller Paare eingeschränkt, kritische Stimmen aus der Reihe vertrieben, nationale Rhetorik hoffähig gemacht und für die angeblich zu linken Richter und Staatsanwälte Psychotests geplant. Die Verfassungsänderung sei nun die Mutter aller Reformen, sagt Meloni selbst. Eine Reform, die so ähnlich vor Jahrzehnten bereits der neofaschistische MSI vorgeschlagen hat, in dessen Jugendorganisation Meloni ihre Karriere begonnen hat. Dem Parlament sollte Macht genommen und stattdessen eine neue starke Figur im politischen System geschaffen werden. Das ist auch Kern der von Meloni geplanten Reform. Und genau das macht sie so gefährlich. Laut Gesetzesvorschlag der Regierung soll der künftig direkt gewählte Ministerpräsident faktisch das Recht bekommen, das Parlament aufzulösen. Diese Macht bedeutet nichts anderes, als dass der Regierungschef, die gewählte Volksvertretung, künftig an der kurzen Leine führt. Senkt der Ministerpräsident bzw. die Ministerpräsidentin den Daumen, ist das Parlament weg und muss sich neu wählen lassen. Der Souverän abhängig von der Gnade der Exekutive. Natürlich, mehr politische Stabilität wäre gut für Italien. Die Regierungen haben hier eine zu kurze Lebensdauer. Die Tatsache aber, dass Bettino Craxi und Silvio Berlusconi Italiens Regierungschefs mit den längsten Amtszeiten waren, zeigt, dass langes Amtieren nicht automatisch hohe politische Qualität bedeutet. Im Gegenteil. Eine starke, stabile Regierung ist gut, solange sie gut arbeitet. Tut sie das nicht, ist ein machtvolles Parlament wichtig, das den Kurs korrigiert und gegebenenfalls den Regierungschef ablöst. Genau genommen wurde aus exakt diesem Grund die Demokratie erfunden. Was Italien braucht, ist weniger einen starken Mann oder eine starke Frau, sondern schlicht das konstruktive Misstrauensvotum in der Verfassung und eine andere politische Kultur. Bislang haben die Parteien ihre Machtinteressen zu häufig über das Gemeinwohl gestellt. Das jüngste Beispiel, die Regierung Draghi, eine der besten, die das Land je hatte, wurde aus rein parteipolitischem Machtkalkül gestürzt. Ironie der Geschichte ist, dass daran maßgeblich die Parteien beteiligt waren, die jetzt Italiens Verfassung umkrempeln wollen, um vorgeblich für mehr Stabilität zu sorgen. Tröstlich ist, dass am Ende das italienische Volk entscheidet. Bislang hat es in Referenden stets abgelehnt, die Verfassung grundsätzlich zu verändern. Es gibt sehr gute Gründe, die bestehende Verfassung auch diesmal zu verteidigen.
Die Meinung unseres Italien-Korrespondenten Jörg Seiselberg zur geplanten Verfassungsreform in Italien. So, die Nationalhymnen sind gesungen. Jetzt noch eine knappe Minute bis zum Anpfiff. Heute das 2. Vorrundenspiel des deutschen Teams bei der EM. Diesmal in Stuttgart gegen Ungarn. Felix Gerhardt berichtet.
Mit einem Sieg hätte sich das deutsche Team bereits nach 2 Spielen sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut der identischen Startelf, die auch beim Auftakt gegen Schottland auf dem Platz stand. Am Nachmittag hatten sich Kroatien und Albanien mit 2:2 getrennt. Mann des Spiels war der Albaner Klaus Jasula von Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98. In der 74. Minute erzielte er mit einem Eigentor das 2:1 für Kroatien. In der Nachspielzeit gelang ihm dann doch noch der Ausgleich. Um 21 Uhr spielt in Köln noch Schottland gegen die Schweiz. Je nach Ausgang des deutschen Spiels könnten auch die Schweizer schon sicher das Achtelfinalticket buchen.
Und das Deutschlandspiel gegen Ungarn überträgt heute die ARD. Zum Wetter. Der Tag geht weitgehend trocken zu Ende. In der Nacht ist es locker bewölkt bis klar. Erst zum Morgen ziehen dann wieder dichtere Wolken auf. Und es gibt einzelne Schauer auch am Vormittag. Am Nachmittag kann es auch Gewitter geben. Dazwischen aber immer mal auch trockenere Phasen mit Sonne und schwülwarme 22 bis 26 Grad. Da die SR-Info-Bilanz am Abend. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.